Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch ist wieder neue Saison. Und Batsch ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Ihre, eure Lieblingssendung bei den Power-Sendern RTL und Sky. Viele große Unternehmen verfahren nach dem Motto Kill Your Darlings. RTL und Sky haben sich gedacht, im Zuge der Glanzparade, du bist gut genug. Frank Buschmann ist da. Ist gut genug, nach wie vor gut genug. Timo Schmidtchen ist da, nach wie vor und immer wieder gut genug. Und auch Thomas Wagner ist aus der Sommerpause zurück, wird dieses Ensemble erfrischen im Verlaufe der nächsten Wochen.
Wo nimmst du denn schon wieder die ganze Energie her? Das ist ja eine Marketing-Offensive.
Ich bin heiß.
Laufen wir dann jetzt auch schon irgendwann irgendwo bei RTL?
Natürlich.
RTL Plus?
Natürlich.
Es ist alles eins.
Es ist ja eins.
Ach so.
Ich habe es jetzt nur noch mal so extra hervorgehoben, weil ich fühlte mich danach.
Du kommst mit einer Wucht. Brachial.
Ja.
Müssen wir eigentlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, dass wir heute eine Weltpremiere feiern?
Eine Weltpremiere.
Das müssen wir vielleicht schon. Ja, doch, Timo. Guck nicht verschämt zu Boden. Das hat schon Gründe. Weil wir heute aufzeichnen, können wir in diese Sendung die Community nicht integrieren. Wie soll das funktionieren? Also sie können nicht live teilhaben in dieser Sendung. Wir haben eine Aufzeichnung. Ja. Ausnahmsweise.
So. Live. Eine Live-Aufzeichnung.
Eine Live-Aufzeichnung.
Eine Live-Aufzeichnung
auf Kassette.
Ist ja ein Widerspruch in sich. Das ist 1:1. Das ist live on tape, nennt sich das.
Live-Aufzeichnung. Alles ungeschnitten und ungekürzt, wobei geschnitten wird. Jetzt wird zum Beispiel ich geschnitten und dann kann man auch Frank Buschmann schneiden. Aber es ist so ein schöner Schnitt. Es ist so. Wie war der Sommer?
Boah, sehr viel Urlaub. Ne? 12-13 Wochen. Sehr viel Sonne, sehr viel Urlaub, ja. Sehr viel Abstand. 23 Abschiede von Social Media.
Ja.
Aber
nach wie vor, du bist weg.
Ich bin weg. Mein Kanal ist noch da. Der Account, den betreibt jetzt mein Management. Ja. Ich habe ja ein Management, weil ich ja echt drauf habe.
Der Manager.
Aber pass auf, das machen ja ganz viele.
Total.
Hat für mich den Vorteil, dass ich diese ganze private und persönliche Geschichte los bin. Und ich scroll nicht mehr durch Instagram. Ich habe aber noch eine Hintertür, das gebe ich schon offen zu. Ja. Pebbles verdient das Geld bei uns. Ja. Sie hat heute noch Pause, sie ist noch in der Sommerpause. Ja. Aber
liegt in der Sonne wahrscheinlich.
Mit Sicherheit. Ja. Hat aber im Moment, und dann kommen wir wirklich zum Fußball, einfach die Rolle des Geldverdienens und für mich die Chance, dass ich da den Kanal noch ein bisschen bespiele. Wichtig für mich war, dass ich raus bin aus diesem, guck mal, wer was macht auf Instagram und so.
Das war auch verrückt. Also ich habe mich gewundert, wo du die Zeit hergenommen hast, das alles immer wieder zu beantworten. Und das, du hast, ja mit Verlaub, heute kann man das ja sagen, du hattest auch jetzt keine besonders lange Zündschnur, auch wenn du immer gesagt hast, die ist länger geworden in den letzten Wochen und Monaten. Aber sie war immer noch verhältnismäßig.
Vielleicht eins noch abschließend dazu. Und dann, mein Instagram-Kanal ist tatsächlich auch nicht so interessant. Aber das Einzige ist, ich habe ursprünglich Social Media mal so verstanden, dass man wirklich einen vernünftigen Austausch mit Fans betreiben kann. Oder nennen wir sie sportinteressiert in erster Linie.
Ja.
Das war dann immer schwieriger. Und ehrlich gesagt bin ich nicht rausgegangen wegen der Reaktionen auf das, was ich tue, sondern generell den Umgang und die Art und Weise, wie Leute sich auf Social Media präsentieren, das war mir zu viel. Und ich bin keiner, der das einfach geschehen lässt und mal kurz reinguckt, sondern ich sehe etwas und ärgere mich. Und das hat bei mir, wie du gerade richtig gesagt hast, hin und wieder dazu geführt, dass ich die eine oder andere unüberlegte Antwort losgeworden.
Aber auf diesen stundenlangen Wanderungen, die du immer tätigst mit deiner Hündin.
Mache ich Fotos jetzt?
Und da hast du ja auch immer zur Nation gesprochen.
Das ist vorbei.
Die Rede zur Lage der Nation. Die gibt's nicht mehr.
Also spontane Konferenz.
Nein, der Hammer ist ja, dass es geht mir einfach auch viel besser. Und jetzt ist Schluss. Es geht mir einfach viel besser.
Es geht dir gut. Es geht dir gut. Timo hat den anderen Weg gewählt. Er beschäftigt jetzt eine ganze Armee an Social-Media-Mitarbeitern, die ihn quasi unterstützen und diesen Kanal bespielen.
Ich habe jetzt so Fotografin immer dabei.
Okay. Ach so, wie ist das denn jetzt, wenn jetzt Wolf, du, manchmal auch ich, ganz kernige Aussagen treffen, wird dann trotzdem, werden alle immer noch als Collab-Partner angefragt. Das darf auch weiterhin übrigens mit meinem Kanal passieren. Das nimmt ja dann das Management an oder auch nicht. Ja.
Nee, wir haben uns entschieden,
das kommt drauf an, wie gut es ist.
Wir haben uns entschieden, nur noch Pebbles da reinzupacken.
Komm, lass uns thematisch werden.
Nein, also.
Achso, Wolf,
ist man Moment,
du hast ja gar keinen Urlaub gehabt.
Doch. Ich hatte schon auch Urlaub. Also, ich war 8 Wochen in den USA. Das hatte mit Urlaub nichts zu tun. Und war dann, wie sagt man so, Druckerholung. Also in den letzten 2 Wochen, wobei letzte Woche stimmt schon nicht mehr ganz, weil ich im Supercup schon wieder eingestiegen bin. Jetzt am vergangenen Wochenende das erste Topspiel. Also es geht ja dann auch wieder los. Aber es war halt 2 Wochen wirklich gar nichts. Auch.
Hast du dich auch erholt?
Ich habe mich erholt, ja. Ich habe mich wirklich erholt. Ich bin topfit und zum Äußersten bereit. So, und dann ging es ja auch schon los am Freitag, ne? Und wer hat das Neujahrsspringen der Fußball-Bundesliga gemacht? Der Buschmann hat's gemacht. Und wie war's denn, Buschi?
Ja, man könnte es sich ganz einfach machen, wie immer. Ja. Die Bayern sind beteiligt am Eröffnungsspiel, sie haben ein Heimspiel. Sie spielen gegen einen, wie ich glaube, auf Strecke der größten Konkurrenten in der Fußball-Bundesliga. Ja. Da gehe ich auch nicht von ab. Ich schätze die Fähigkeiten und Möglichkeiten des VfB Stuttgart sehr. Aber die Bayern spielen, wir haben ein Spiel gespielt, ich weiß, aber in diesem Fall gilt, dass sie spielen wirklich in der eigenen Liga. Ja. Und es ist einfach deshalb so auffällig, weil die Idee von Sebastian Hoeneß, die war zu erkennen und sie war gut. Also die Bayern mit ihrer Variabilität, mit einer Manndeckung über das ganze Feld zu bespielen, das hat übrigens 20 Minuten sehr, sehr gut funktioniert. Also man hätte auf den Gedanken kommen können, boah, das wird ein, wie haben wir früher immer gesagt, ein dickes Brett zu bohren für die Bayern. Das deutete sich an. Also als Chabot am Strafraum der 16er Manndeckung fast Pressing gegen Kane gespielt hat, haben wir uns, Schmizo war natürlich dabei, ja. Beim Kommentar, ja. Haben wir uns verwundert die Augen gerieben und haben den VfB sehr gelobt. Wir haben dann schon auch mal die Frage gestellt, wie lange geht das gut? Aber aus dem Spiel heraus war bis dahin wenig bei den Bayern. Aber die bleiben einfach ganz ruhig mit dem Wissen um ihre Stärke. Ja. Dann ist es eine Standardsituation. Kannst jetzt sagen, okay, da schlafen die Stuttgarter ein bisschen in der Zuteilung, wie sie es verteidigen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht das Ding hier ganz normal 3-4-0 für die Bayern. Weil sie waren von dem Tor an auch dann die bessere Mannschaft bis zur Pause. Dann gelingt dem VfB Stuttgart aus dem Nichts, wie man so schön sagt, der Ausgleich. Also
hast schön. Habt ihr das so gesagt?
Ich glaube ich schon. Ja. So, du kennst mich doch.
Bestimmt.
Buschi, wie war es 1970 im Sportkommentar?
Du hast so. Erst ein dickes Brett gebohrt. Und
pass auf. Nee, das war, zwischendurch war es noch ein enges Höschen.
Ja, so, auch das doch. So, pass auf. Und dann machen die Stuttgarter aus dem Nichts das 1-1. Und das ist ja wieder so ein Ding, wo du sagst, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Weil das hat sich nun gar nicht angehört. Wie gehen die Bayern jetzt damit um? Es ist ihnen scheißegal, weil sie diese individuelle Klasse haben, weil Kompany denen diese Spielidee, die er hat, so eingeimpft hat, auch den Neuen übrigens schon. Ja. Und dann spielen die das runter und 6 Minuten später steht es nicht mehr 1-1, sondern 3-1 für die Bayern. Und dann geht's dahin. Ja. Und dann kannst du eben sagen, wenn dann, du musst ja überlegen, die spielen noch ohne Musiala, die spielen ohne Gnabry, die kommen auch noch hoffentlich bei, also bei Gnabry bin ich mir sicher und bei Musiala hoffe ich das auch, dass sie zurückkommen und wenn die wieder bei 100% sind, nochmal 2 Alternativen, dann kommt ein Saibari von der Bank, der ist übrigens echt ein geiler Kicker.
Ja,
ne?
Total.
Du denkst, boah, der ist schon mächtig und das Tempo, was ist denn mit dem Tempo, der kommt aber aus einer Verletzung nach der WM. Und was der mit diesem Körper aber macht, wie er den einzusetzen weiß und was für einen Blick der hat, was für eine Spielintelligenz, also nochmal einer obendrauf. Und sie sind resilient, was Schwierigkeiten betrifft, zumindest für die Fußball-Bundesliga, das ist so. Es macht der Konkurrenz ganz sicher keine Hoffnung, was da am Freitagabend passiert ist.
Ja,
war sehr stark.
Es war ja ein ähnlicher Einstieg wie vergangene Saison mit Leipzig. 6-0. Da hast du auch gedacht, okay, Leipzig könnte eine Mannschaft sein, die attackieren kann. So. Und dann gibt es aber direkt die Watschen am ersten Spieltag. Und im Grunde hast du ja, du hast es ja durchs Land gehört, okay, die Meisterschaft ist schon entschieden. Sie werden das Level halten müssen. Es spricht nichts dagegen, dass sie es halten. Aber das, also mit einem Statement-Sieg gegen einen möglichen Konkurrenten, so-called Konkurrenten, mal so ins Jahr zu kommen, ist natürlich außergewöhnlich. Und deshalb glaube ich, dass das oben überraschungsarm wird. Ich finde das Rennen um Platz 2 finde ich wirklich spannend, weil da gibt es tatsächlich ein paar energische Bewerber und da gehört der VfB Stuttgart mit dazu.
Ist für mich sogar wirklich, lassen wir es mit dem Verfolger, Anwärter Nummer 1 auf Platz 2, weil wenn du mal genau hinguckst, okay, Nübel auf der Torhüter-Position hat sich was getan, aber selbst die Nummer 2, Bredlo, hat ein Riesenspiel gemacht am Freitag. Simon ist ein guter Nachwuchskeeper, der wird seinen Weg machen und ansonsten haben sie, okay, Transfer ist gerade noch viel hin und her, aber im Großen und Ganzen ihre Leistungsträger allesamt gehalten.
Ja, mit Pecinovic gut verstärkt.
So. Sehr gut, und vielleicht geben sie El Canous noch ab, das hört man so, wenn da wirklich ein 50-Millionen-Angebot kommt, aber Prömel, das können sie, glaube ich,
Prömel.
Prömel, ist eine gute Verpflichtung. Ja. Wirklich. Es ist beim VfB wird es so ein Stück weit darauf ankommen, wie gehen sie mit den Champions League-Wochen um.
Ja.
Also können sie das Niveau halten und trotzdem in der Champions League, und das ist ja der Anspruch diesmal, nachdem es vor 2 Jahren eben knapp nicht geklappt hat, können sie dieses Mal die Playoffs erreichen, zumindest jetzt ganz vorne glaube ich jetzt nicht, dass sie sich direkt qualifizieren. Also sie werden über diese Zwischenrunde gehen müssen. Aber die zu erreichen, wäre schon ein Erfolg. Und da kommt halt auch ein bisschen Geld in die Kasse noch. Ne? Macht ein bisschen was mit dem Renommee.
Ja.
Macht ein bisschen was für den Geldbeutel.
Ja, und guck mal, die hatten, Leveling ist eingewechselt worden am Freitag. Ja. Fürich war noch nicht spielfähig. Die sind also auch noch da. Ja. Das ist schon eine wirklich gute Mannschaft. Wirklich
super Kader. Ja. Also jetzt nicht, um die Bayern zu attackieren, aber ein Top-Kader für einen Champions League-Platz.
Und wenn wir sagen, wir wissen bei Bayern, die Mannschaft weiß, was Kompany spielen will und setzt das um. Auf einem etwas anderen Niveau ist das in Stuttgart ganz genauso. Mir ist neulich mal wieder durch den Kopf gegangen, wahrscheinlich jetzt wieder, du hast Champions League angesprochen beim VfB, mir ist der Vergleich zu Eintracht Frankfurt eingefallen, wie verrückt der Fußball ist. Geht mal zurück in den Herbst, Winter 22, 23, wo der VfB da stand, was hätte passieren können, wo Eintracht Frankfurt da stand, wie alle Krösche, Lobeshymnen und jetzt Vergleich, und wir haben einen Spieltag absolviert in der Fußball-Bundesliga. Jetzt guckt ihr das mal an, wie sich das gedreht hat. Es ist verrückt.
Ja, was für Stuttgart faszinierend ist, wenn wir einen kurzen Schlenker zum VfB machen, es ist halt wirklich dieser organische Aufbau, also dieser fast logisch wirkende Aufbau, was Sebastian Hoeneß da geschaffen hat mit einer Mannschaft. Und jetzt werden ja mit Pecinovic auch dann mal wieder ein richtig fertiger Spieler. Da wurde richtig Qualität verpflichtet in den letzten Jahren. Wurde das ist dann schwäbisches Kaufmannstum klein verpflichtet und Werte eben entwickelt. Das hat Sebastian Hoeneß jeweils geschafft. Er hat enorme Werte, Spielerwerte entwickelt beim VfB. Das wirklich logisch aufeinander aufbauen, diese Entwicklung, kein Überfliegertum, auch wie er dann Undaf wieder hinbekommen hat, der jetzt auch Kapitän wird, wie Pecinovic eingebaut wird. Ich bin noch neugierig, was mit Demirovic wird, aber man hört auch, dass er in Stuttgart bleiben wird.
Sieht wohl ganz
aus. Außer es gibt irgendein unanständiges Angebot, wo dann auch der Schwabe nicht mehr Nein sagen kann.
Ja, es ging ja bei Demirovic, ging es, glaube ich, vor allem darum, dass er dann gerne weg wollte, weil er auch gehaltstechnisch in andere Dimensionen bei Galatasaray vorgestoßen wäre. Ne?
Ja.
Und ob jemand etwas, was für ihn so interessant ist, bieten wird, plus eine so hohe Ablösesumme, dass der VfB sagt, okay, den geben wir noch ab, da bin ich... Na, aber ich bin mal lieber vorsichtig.
Aber es ist einfach, der VfB Stuttgart ist ein sehr, sehr gutes und werthaltiges Paket und ein fußballerisch starkes Paket mit klaren taktischen Leitlinien. Also, so dass man sich nicht ausdenken kann, dass es nicht unter den ersten 4 endet. Nochmal, diese Champions League-Sache, das ist immer noch besonders in Stuttgart. Weil wenn sie das auch noch hinbekommen, dann haben sie ja quasi wieder den nächsten Schritt genommen. Und dann bleibt ja im Prinzip nur noch Bayern zu attackieren, aber das ist utopisch in der momentanen Verfassung. Aber dieses organische Wachstum, wie schnell das gehen kann, und das war ja das Thema, sieht man an Eintracht Frankfurt, die ja quasi entgegengekommen sind, ein Stück weit. Aber du verlierst 3, 4 Leistungsträger, auch weil du verkaufen willst und musst und weil es fatal wäre, die 100 Millionen jeweils nicht zu nehmen. Und dann bleibt halt, ich nenne es jetzt mal, das Transferglück ein bisschen aus. Die Erwartungshaltung steigt aber trotzdem. Und da haben die Trainer mit zu tun gehabt in den letzten Jahren in Frankfurt und plötzlich dreht sich auch der Wind in Richtung Krösche.
Ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. was hat der für Transfererlöse erzielt, weil er ein sehr, sehr gutes Näschen hatte. Ja. Das hat ihn so ein bisschen verlassen jetzt, aber das kann auch nicht ewig so weitergehen. Wir haben übrigens jetzt gerade Litz Doan auch noch abgegeben, die Frankfurter Eintracht.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was sie noch auf der hohlen Seite machen, weil irgendwie wirkt es im Moment auf mich so, als wäre da wirklich finanzielle Not, weil den jetzt auch noch für 17 Millionen abzugeben, wo man im Moment eh viele Fragezeichen hat, wie geht's denn spielerisch, sportlich weiter?
Ja.
Ich bin mal sehr gespannt. Trotzdem ist es meiner Meinung nach, ich kenne jetzt die Hintergrundgeschichten nicht, da hört man ja wildeste Geschichten aus Frankfurt. Man hat auch das Gefühl, Hellmann, Krösche funktioniert nicht mehr. Jetzt wird sehr, sehr viel reingetragen. Adi Hütter, Krösche funktioniert nicht. Keine Ahnung. Aber ich gucke drauf, was hat der Mann, ich habe 22, 23 angesprochen, habe immer zurückgeschaut, was hat er in den letzten 4 Jahren geleistet für Eintracht Frankfurt? Und jetzt wirkt es so, als würden einige ihn gerne direkt vom Hof jagen. Da finde ich schon, boah.
Ja, ich glaube, diese Riera-Geschichte hat nicht wirklich.
Das war ja auch ein krasser Fehlgriff, genau. Da fragt man sich ja tatsächlich, weil alle, wir haben hier in der Glanzparade drüber gesprochen und haben gesagt, ey, da kommen aus Slowenien kommen Nachrichten, wo viele Leute sagen, boah, das ist aber interessant, was ihr da macht. Haben also alle gesagt, das könnte schwierig werden. Okay, so what? Das war aber, glaube ich, für meine Meinung war das sein größter Fehlgriff. Also da hat er wirklich ins Klo gelangt.
Ja.
Aber, also Fehlgriffe hat man ja auch mal 1, 2 frei, ne? Von daher. Aber
wobei es mich bei Riera wirklich gewundert hat, weil das ist, also wenn du den beobachtest, und ich habe jetzt auch seinen fortfolgenden Werdegang, also nach Frankfurt, jetzt bei Roter Stern Belgrad, ne?
Auf der Krankheit gescheitert in der Qualifikation. Da, ne?
Es ist ja völlig absurd. Ja. Also da sehe ich eine Kabinenansprache und höre ihn nach dem 3-0 Hinspielsieg, höre ihn auf der Pressekonferenz und dann ist halt eine Woche später, verlieren die 5-1. Wo war das? Pilsen?
Ja.
Ja. Und höre ihn dann wieder und lese dann sein Posting. Und also da, das, wenn du das ein bisschen verfolgst, hast du kannst ihn eigentlich nicht guten Gewissens in der Flughöhe, in der sich Eintracht Frankfurt befunden hat, kannst du ihn nicht guten Gewissens einbauen.
Ja. Aber, ja, ich habe auch bewusst trotzdem gesagt, dass wir ja alle von Anfang an, weil es ja vorher schon Geschichten gab, Fragezeichen hatten. Jetzt kann man wieder sagen, aber stellt euch mal vor,
das hätte funktioniert.
Es hätte funktioniert, okay. dann wäre Krösche der Heilige gewesen. Ja. Es ist schwierig. Mich wundert die Art und Weise, wie das jetzt gerade passiert bei Eintracht Frankfurt nach den Erfolgen, die er in seinem Job für die Eintracht gehabt hat. Aber Fußball.
Ja, nein, aber es ist halt so, auch andere arbeiten gut. Und dann siehst du auch, wie schnell es gehen kann, wenn du halt mal nicht in diesem Preissegment verpflichtest oder in dieses Preissegment entwickelst, weil es der Spieler nicht hergibt, weil er verletzt ist oder weil er einfach nicht das Leistungsvermögen abruft, vielleicht auch nicht hat, aber zumindest in dem Fall nicht abruft.
Und nur mal so für den Hinterkopf, wenn wir über Krösche und Werteentwicklung von Spielern sprechen, jetzt guckt euch mal an, was aus Kolo Muani, was aus Marmoush auch, wie sich das weiterentwickelt hat, was für eine Glanzleistung das war, die beiden für die Kohle zu verkaufen.
Aber Marmoush, ne?
Ja, also warten wir jetzt mal ab, der hat jetzt zu Tottenham, ne?
Marmoush haben wir ja auch hier im Rahmen der Glanzparade, ich kann mich gut erinnern, noch darüber gesprochen, weil ich es auch selbst gesagt habe, wie kann es sein, dass Manchester United einen Spieler wie Marmoush bei allem Respekt so dringend braucht? Ist das der Heilsbringer
für Manchester City?
City, ja. Ist das der Heilsbringer für Manchester City? So kann er das sein.
Schwierig.
So.
Aber, ja, das wird interessant, was jetzt bei Hotspur passiert. Ne?
Die Eintracht hat diesmal ja auf der Torwartposition, weil da waren sie, finde ich, auch kurz davor, wieder einen Fehler zu begehen, so in die Saison mit Cetera und Gauchantos zu gehen. Wie?
Gauchantos.
Und das ist jetzt, glaube ich, mit Atubolo wirklich eine sehr, sehr gute Lösung da.
Ja, das ganze Theater ist wieder Wahnsinn gewesen, ne? Die Geschichte Atubolo Freiburg.
Der Weg dorthin, ne?
Das ist ja verrückt. Verlängert dann, um nach Frankfurt zu können, verlängert er in Freiburg, um ein Leihmodell machen zu können. Aber wenn es der Weg ist, aber sportlich gesehen, hätte ich es auch für gefährlich gehalten nach der Vorsaison, wenn Frankfurt so in die, also ohne Atubolo in die Saison gegangen wäre. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung.
Ja.
Oder?
Ja, sehr gut. Wir sind sehr guter Torhüter und ich glaube, Frankfurt ist ein gutes Pflaster auch, könnte ein gutes Pflaster sein, um sich zu entwickeln. Ich finde es toll, das sage ich jetzt mal ganz persönlich, dass Adi Hütter zurück ist in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, dass das grundsätzlich ein Match ist zwischen der Eintracht und ihm. Ich weiß nicht, was es da für Themen gibt zwischen ihm und Krösche. Da kann ich aber wirklich auch nichts Substanzielles beitragen. Da habe ich nur Gerüchte gehört, samstags auf dem Bus, ob da, weil die sich auch zueinander und übereinander nicht äußern wollen.
Also ich glaube, das ist nur ein Thema, weil es offensichtlich zwischen Hellmann und Krösche kriselt und dass ein Trainer wie Adi Hütter, der kommt jetzt zur Eintracht Frankfurt und möchte wieder richtig was bewegen und erfolgreich sein. Und er hat im Moment, da bin ich mir relativ sicher, noch nicht den Kader, den er gerne hätte. Und er würde lieber jemanden dazu bekommen, den er mag, als Lids Doan abzugeben. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Moment natürlich nicht nach seinen Wünschen ist. Ob es dann, und dann wird schnell ein generelles Problem zwischen beiden rausgemacht, weil die Gesamtlage gerade so ist. Ja. Ich bin noch nicht bereit, das mal direkt so zu fressen also, und zu glauben.
Ja, genau. Also ich sehe jetzt auch den Bruch nicht. Mhm. Aber das mag sein, dass wir da alle drei tief genug drin.
Aber die müssen sich strecken, um europäische Plätze zu erreichen?
Oder? Ja, 100%.
Ja.
Also das wäre für mich, Achtung,
Hot
eine klassische Übergangssaison für Eintracht Frankfurt.
Schreib mir das mal auf.
Das muss ich nicht aufschreiben, ist jetzt auch irgendwie kein, das ist ja nun wirklich nichts Besonderes gewesen.
Schreibe auf Übergangssaison.
Dann macht das Social Media Team was raus.
Ich würde gerne, Brown auf der 10 würde ich einmal. Wir waren alle beim Supercup maximal überrascht, als die Aufstellung kam. Und dann hörst du dich so ein bisschen um und sagst, wie soll denn das gehen? Wir haben doch jetzt hier eigentlich einen Außenverteidiger zu viel. Naja, das geht schon, verlass dich drauf. Und dann musst du halt ein bisschen arbeiten im Vorfeld. Und dann kriegst du raus, könnte auf der 10. Und ich hab ja dann auch so ein kleines Stand-up vorneweg, wo ich die Aufstellung verkünde und setze ihn auf die 10 und sage, wollen wir noch mal gucken, ob das so ist. Das ist jetzt das, was wir hören, was so sein könnte. Da macht das in Dortmund gut. Ja, das gegen Stuttgart gemacht.
Weniger auffällig, aber es war dann auch weniger überraschend, weil wir hatten es ja in Dortmund schon mal erlebt. Ja. Es ist so irgendwie dann doch mittlerweile, kann man es glaube ich sagen, typisch Kompanie. Und er ist ja das, was heutzutage alle suchen und ein Kompanie ganz besonders, dieser polyvalente Fußballspieler, der völlig unterschiedlich auf den unterschiedlichsten Positionen einsetzbar ist. Technisch hat er das drauf, Spielintelligenz technisch hat er das drauf. Ich glaube, er hat das früher, ich weiß nicht, ob das bis in die Jugend zurückgeht, aber auch schon mal gespielt. Der kann das. Ich glaube nicht, dass er die endgültige Lösung da sein wird. Ich sehe ihn dann schon im Endeffekt eher doch hinten links.
Ja.
Aber wenn du die Bayern anschaust, wie sie Fußball spielen, dann fällt das teilweise echt schwer, bis auf so ein paar. Also die beiden Innenverteidiger sind die beiden Innenverteidiger, die beiden wird schon schwierig. Die beiden zentral defensiven Mittelfeldspieler.
Der Torhüter ist der Torhüter.
Na, pass auf, im Spielaufbau zum Beispiel Pavlovic ab einem gewissen Zeitpunkt hat er alles von hinten links aufgebaut. Da ist Davis wirklich mehr so in die Halbräume gegangen und Pavlovic hat von hinten links das Spiel aufgebaut. Das war sehr, nach dem sehr, sehr aggressiven Pressing der Frankfurter übers ganze Feld. Irgendwann Pavlovic, guckt euch das nochmal an. Gibt's bei Sky ja alles nochmal on demand.
In einer ausgesprochen guten Frühform, dieser Mann.
So, und dann guckst du dir an und hat er sehr oft von hinten links das Spiel aufgebaut, sich so dem Ganzen ein bisschen entzogen zumindest. Wie gesagt, Davis mehr Halbräume. Ich glaube aber, um auf Brown zurückzukommen, dass wir am Ende Nene Brown, alle sagen nur immer Nene Brown, da hinten sehen werden. Es war eine vernünftige Leistung, war nicht in irgendeiner Form groß auffällig, aber dass der das spielen kann, hat er da nochmal untermauert. Und wie gesagt, ich glaube, in Dortmund wäre ich auch viel überraschter gewesen, wenn mir einer gesagt hätte, Brown auf der 10, da bin ich schon ganz bei dir.
Aber habe ich gut vorgespurt für dich. Ne?
Ja, und da haben wir gesagt, na klar, Brown auf der 10, wer denn sonst?
Ja, klar.
Also, nein, das ist, der ist schon, also an dem werden sie, glaube ich, wirklich, wenn es normal läuft, ganz viel Spaß haben. Aber ich möchte noch einmal erwähnen, auch an Saibari und mit dieser Musiala-Geschichte, um das nochmal kurz aufzunehmen. Die ja schon, wie wir gelernt haben, länger bekannt ist, ist natürlich diese Saibari-Verpflichtung auch unter einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, dass man einfach da noch weiß, den kannst du auch, der kann ja auf der 10 spielen, das ist ja überhaupt keine Frage, der kann außen spielen, hat er in Eindhoven auch gemacht, aber der kann natürlich zentral auch spielen. Und unter dem Gesichtspunkt, dass man einfach ein bisschen vorsichtig sein muss bei Musiala, wie, und ihm hoffentlich ganz viel Zeit gibt, wieder in die Spur zu kommen, macht diese Saibari-Verpflichtung noch mehr Spaß. Mhm. Und wenn du ihn dann kicken siehst, dann denkst du, boah, noch so ein Knaller, noch so ein Kracher.
Witzigerweise, also wir verfolgen ja Nene Brown bei, haben ihn ja bei Eintracht Frankfurt schon verfolgt, mhm, und hatten ihn auch immer wieder bei den Topspielen. Das heißt, dadurch war der Kontakt, mhm, nach Frankfurt halt sehr, sehr eng. Ich habe immer gesagt, Nene Brown ist eigentlich zu gut, um Außenverteidiger, mhm, zu sein. Also das ist einer, der kann auch 6 spielen, 8. Und ich höre, ich sage jetzt nicht, wer es war, einen, der gesagt hat, der könnte auch Spielmacher sein. Und das ist mir in dem Moment, auch wenn du sagst, ist das jetzt völlig aus der Luft gegriffen, wirst du jetzt die Salami in den Tunnel, wenn du Nene Brown auf die 10 setzt, ne? Weil das ist ja, also das ist ja dann auch für mich oder für uns, es ist ja nicht ohne Risiko, mhm, weil wenn er dann nachher Außenverteidiger und jemand ganz was Verrücktes, dann stehst du da und hast da vorher deine Thesen rausgehauen zu dem Thema. Aber das war auch noch so ein Indikator, wo ich gesagt habe, okay, möglicherweise hat er das im Training mal ausprobiert, was dann auch bestätigt wurde. Mhm. Und dann war das jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, ihn auf die 10.
Nee, und pass auf, wir haben ja Vergleichbares durchaus schon erlebt. Guerrero, wir haben auch Guerrero schon auf der 10 gesehen bei den Bayern.
Auch,
ne?
das war ein Punkt, der, er macht das schon mal einfach, weil sie es können. Und weil, ja, diese modernen Außenverteidiger ja auch, ja, Spielmacher sind, Spielmachertypen sind. Ja. Und dann ist ja auch der Zehner nicht der Zehner, den wir kennen aus der Tradition heraus, der klassische Stehgeiger, der feine Bälle spielt und ansonsten im Sonnenstuhl sitzt und sich es gut gehen lässt, sondern das sind ja absolute Aktivposten mit Ball, gegen den Ball, Räume, ja, Halbräume, zentrale Räume. Also das ist ja mittlerweile sind ja die Übergänge auch fließen. Ja.
Ich würde mir trotzdem als linken Außenverteidiger wünschen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das Jürgen Klopp auch sehr recht wäre, dass, ja, er den hinten links in der Nationalmannschaft hat. Es wird Kompanie im ersten Schritt wurscht sein, aber angesichts des Angebots, das die Bayern auf der zentralen Mittelfeldposition da offensiv haben, glaube ich einfach, dass wir Brown hinten links sehen werden und an dem werden sie da auch viel Spaß haben.
Ja. Ulisse hat sich ja auch in den USA für die
Position. Ja, aber wer soll denn noch alles auf der 10 spielen, naja, bei den Bayern? Also,
wenn ihr über polyvalente Spieler gesprochen habt, in der
Offensive. Ja, aber genau, kann er aber das, genau, ja, das ist es. Der klassische Move. Ich glaube, der hat jetzt mehr Robben-Tore geschossen als das Original als selbst, Robben. Michael Olise. Aber er hat halt, also der spielt in der französischen Nationalmannschaft. Der spielt quasi jede Offensivposition. Ja. Und im Moment hatten es, oder in der letzten Saison hatten es die Bayern rechts am nötigsten oder so rechtslastig am nötigsten und spielt halt rechts, aber auch er hat ja aus zentraler Position, ja, wahnsinnig viele Momente geschafft.
Ja, und der kann dann auch ganz vorne drin spielen, ja, wenn Kane wieder die verkappte Spielmacherposition übernimmt. Also das ist dieses abwechslungsreiche, sehr variable Spiel der Bayern, wie gesagt, das sucht in der Bundesliga garantiert seinesgleichen. Ja. Und wer dann am Ende wo nominell spielt, ist, glaube ich, tatsächlich
komplett. Und was sie sich erhalten haben, und das ist, das unterstreicht auch die Wertigkeit von Kompanie. Laufintensiv, sprintintensiv, die Arbeit gegen den Ball wird zu 100% ernst genommen und sie lassen das Stöckchen nicht los, mhm, solange nicht abgeschlossen.
Darf ich noch eins ganz kurz, bitte, sagen, was mir am Freitagabend auch noch durch den Kopf gegangen, na, ist? Hinterher ist man immer schlauer. Aber vielleicht ist auch die Anforderung in der Bundesliga nicht groß genug. Aber wenn ich mir das so angeguckt habe, wie der Pavlovic Kimmich auf der Doppel-6,
ja,
frage ich mich dann schon, ob das nicht, im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, ob das nicht für die Weltmeisterschaft doch auch die bessere Lösung gewesen wäre.
Ja, es ist wahr. Da bin ich sehr neugierig, wie Jürgen Klopp das angeht. Also er wird wahrscheinlich am Anfang sehr stark auf die Spieler zurückgreifen, die wir auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen haben, möglicherweise anders positioniert, möglicherweise und idealerweise mit einer anderen Herangehensweise ausgestattet, das Ganze dann durch 2, 3 neue irgendwie erfrischt. Aber das wird grundsätzlich spannend. Ich habe auch gedacht, Pavlovic, ne, im Supercup, und ich habe es jetzt auch beim Eröffnungsspiel gesehen, selber, welchen Pavlovic hat er geschickt in die USA? Welcher genau war das? Und da glaube ich, muss man eines auch berücksichtigen, ne? Der hat ja noch keine 500 Bundesligaspiele.
Nein. Ne? Sondern der spielt der hat, halt teilweise so, aber jetzt...
Also er spielt manchmal so, als hätte er 500 und deshalb traut man ihm diese Flughöhe auch schon dauerhaft zu. Also dementsprechend.
Was Wolf Fuß genau meint und wie das wirklich aussehen könnte in der deutschen Fußballnationalmannschaft, das gibt's nach einer kurzen Pause.
Und den Buschmann der Woche und den Schmidtchen der Woche und noch den Fuß der Woche. Wir haben uns da völlig verquatscht. Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Wir machen sie die Rolling Stones. Wir hören niemals auf.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Guck, guck! Da sind wir wieder. Weißt du, über was wir noch gar nicht gesprochen haben? Über unseren Lilium Parmesanum. Der Lilium Parmesanum hat offensichtlich im vergangenen Sommer, in der Sommerpause, ne, einen Orangenbaum kennengelernt.
Der hat fremdgepimpert.
Und die zwei haben sich offenbar sehr, sehr gut verstanden. Das heißt, demnächst nicht nur Käse vom Baum, auch Orangen vom Baum.
Das ist Wahnsinn, ne? Was wir für Züchter hier sind.
Das, vielleicht wird es ein Orangenkäse.
Es ist ein Orangenkäse.
Oh Gott. Ich glaube, dass die ganze Evolution noch mal neu geschrieben werden muss. Absolut. Was wir hier botanisch Stückwerken.
Lass uns die Leute wieder abholen. Wir haben beschlossen, das Thema Nationalmannschaft doch heute nicht größer zu machen, weil wir natürlich zum Bundesliga-Auftakt noch so viel andere Geschichten
haben. Ja, wir brauchen ja auch Kader. Wir brauchen mal einen Kader dazu. Wir brauchen mal Anhaltspunkte. Ja. Und wir haben ja dann auch Sendungen rund um die Länderspiele. Ja.
Mehr dazu als Social Media bei dir.
Das wird der ganz große Tag, ne? Der 24. Wenn es gegen Holland geht. Ja. Wann wird nominiert? Woche vorher? 17.
17.
Also 17. haben wir den Namen.
Dann quatschen
und
wir.
Dann quatschen wir. Und dann wird da seziert und das Mikroskop gelegt.
Sondersendung.
Ja, ihr müsst nur bedenken, ich habe noch mal 8 Tage Gardasee und 10 Tage Griechenland.
Und wird nicht auch noch Jetski geflogen irgendwas?
Da muss ich ganz kurz an dieser Stelle, weil wir ja eine große Familie sind.
Natürlich.
Entschuldigung an die Formel 1 Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Ralf Schumacher kaputt gemacht haben. Weil er gesagt hat, er kann auch mit links ein Mikro halten. Er hat sich die rechte Schulter ausgekugelt, die ist direkt wieder eingerenkt worden, da ist aber ein Stück vom Knochen abgesprungen. Also sorry an die Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe mit Ralf gesprochen, es geht ihm soweit gut, alles ist in Ordnung.
Ist Rennfahrer, der Kerl, da kannst du schon mal rausgesprungen.
Und wenn du zu einem Raab-Event gehst, war übrigens ein ganz großer Quotenerfolg, sowas geht ja schnell mal unter.
Ja.
Dafür bin ich da, hat RTL gesagt.
Du bist für die Quote, deshalb haben sie dich...
Nein, ich bin nicht für die Quote,
nein, du bist für die Quote eingekauft.
Also,
du bist für die guten Quoten, bist du doch verantwortlich.
Ich wollte das nur noch mal sagen, es war wirklich 19% in der jungen Zielgruppe, das gibt es selten. Außerhalb des Sports.
Ja.
Wobei es war ja Sport, Jetski. So, komm, weiter mit Fußball.
Ja, also ich weiß auch nicht, was du jetzt da hast.
Fußball, Elversberg. Kaiserlinde.
Wahnsinn.
Warst du schon mal in Elversberg? Nein. Warst du schon mal in Elversberg? Bin ich der Einzige, der schon mal in Elversberg war?
Herrlich.
Wir haben es Samstag auch am Tisch gesagt, wir müssen ein Topspiel aus Elversberg machen. Wunderbare Leute.
Neues Stadion?
Ja, es ist eine Baustelle. Oberhalb der Baustelle 2 Tankstellen.
Das habe ich gesehen.
Also man kann hervorragend tanken in Elversberg, das ist Fakt. Dann gibt es diese Kaiserlinde, also die Linde, nach der auch das Stadion benannt ist. Ich weiß nicht, warum da nichts vorwärts geht bei dem Bau. Mhm. Ne? Also vielleicht geht das jetzt mit den Punktprämien etwas einfacher oder etwas schneller, weil diese Gegengerade ist halt noch nicht fertig. Mhm. Es wird ein Schmuckkästchen und Elversberg ein total sympathischer Verein.
Und die spielen übrigens einfach den Fußball weiter, den sie schon immer spielen.
Genau
und
so.
Und führen dann mal ganz fix 3-0 gegen Bayer Leverkusen.
Ja, es ist sensationell.
Und das Sagen und das Machen, da sind ja schon viele dran gescheitert. Und Vincent Wagner hat ja genau das gesagt. Nee, wir spielen weiter Volldampf und dann machen die das. Ne?
Ich glaube, dass sich da auch noch ganz viele umgucken werden. Du hast die Umstände gerade schon angesprochen. Da stelle ich mir dann immer so vor, wie ist das für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen, wie den HSV, wie Köln, Bayern Dortmund. Gut, die werden wahrscheinlich wahrscheinlich gut genug sein, aber generell, du kommst dann in dieses Stadion, fast momentan 9.700 Zuschauer, ja, und denkst irgendwie,
auf welcher Betriebssportanlage, genau, sind wir eigentlich
gelandet? Und dann guckst du, eh du registrierst, dass auch Bundesliga
steht,
ist,
liegt schon 0-3-0
hin. Ja, genau, ja, so, aber ist das, ist ja, also du wolltest ja, wir können ja, wir sind ja der offene Sender hier. Du wolltest eben Cappuccino haben, wir hatten leichte Problematik, ging nicht. Bei anderen Sendern kriegst du ja auch Cappuccino, Champagner und so, aber du lieferst hier ja trotzdem. Also als Profi muss das ja,
bei egal wie Sendern Umstände kriege ich ein Haus als,
ja, ein Haus mit Champagner. Aber
Moment, das ist jetzt untergegangen. Ein Haus als Umkleidekabine.
Ja, aber die Zeiten im Fernsehen sind auch vorbei. Das, ja, und ich finde, da muss man auch mit umgehen können.
Ja. Du bist frisch, die fetten Jahre sind durch.
Also wann können wir nach Elversberg?
Das ist, das muss, also wirklich, das musst du vielleicht auch in London, vielleicht jetzt müssen, ja, wir es jetzt beide in Köln.
Muss in Köln,
also wo, jetzt mittlerweile ist ja London, ist ja,
wenn ich gar in Gütersloh, bei der Familie Mohn.
Genau, also das müssen wir hinterlegen, wir brauchen ein Samstagabend-Topspiel in Elversberg.
Thomas, ja, Wagner hat ja wahrscheinlich schon eine der zwei Tankstellen da eröffnet.
Ja, beide. Ich würde mal ganz kurz intervenieren, damit sich das nicht immer alles aufs Topspiel so alleine fokussiert. Ist natürlich das Topspiel, keine Frage, mit
Top-Leuten. Auch mal Freitag.
Aber die Erfolgsgeschichte der Vorsaison war ja bekanntermaßen der Flutlichtfreitag. Also wir würden auch...
Für die Quote bist du ja verantwortlich.
Wir würden auch, ja, mit dem Flutlichtfreitag, ja, durchaus mal nach Elversberg gehen. Ja. Aber in erster Linie... Weil die, das haben sie unter Horst Steffen schon gemacht, das machen sie unter Vincent Wagner, die spielen einen Fußball, den man sich so gut angucken kann. Ich könnte jetzt gleich wieder nachschieben, ich bin mal gespannt, wann ihnen die Lust auf diesen Offensivfußball vergeht, wenn dann doch mal
nie
die Ergebnisse nicht kommen.
Nie, weil es ist, der Bog in Dortmund hat auch über alle Backen gegrinst, was da in Elversberg passiert. Weil auch auf der Schiene, ne, ist ja, hat es ja einen elementaren Wechsel gegeben. Aber es gab halt keinen Philosophiewechsel, sondern die wissen, was sie wollen. Und sie wissen um ihre Mittel und sie setzen die gezielt ein. Und das ist...
Wie heißt du, glaubst auch, dass das auch reicht, um die Klasse zu halten?
Ich bin so sicher, ich habe es schon vor Saisonstart gesagt, dass Elversberg nicht absteigen wird. Es ist kritisch, das hatten wir ja auch bei Heidenheim, eine vergleichbare Thematik, die sich auch immer treu geblieben sind. Es wird dann... Im zweiten, dritten Jahr wird's dann schwieriger. Aber dieses erste Jahr beschwingt durch den Aufstieg, punktuell verstärkt, das glaube ich, bin ich überzeugt davon, wird gut gehen im ersten Jahr.
Ich möchte das auch glauben.
Ja,
ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber spielerisch sah das super aus, jetzt zum Auftakt. Wie gesagt, bin mal sehr gespannt, wenn dann Mannschaften anders spielen als Bayer Leverkusen, wie sich das dann umsetzen lässt.
Und Leverkusen, bei allem, was wir gesehen haben, klassisch unterschätzt. Leverkusen hat diesen Gegner und diese Aufgabe unterschätzt. Und da gab es ja noch ein paar Gärprozesse, auch im Zusammenhang mit Robert Andrich, ganz offensichtlich. Da gab es missverständliche Aussagen von Martinez auf der Pressekonferenz.
Ja, da ist aber auch wieder rumgeschnipselt worden.
Ich sage ja, deshalb missverständliche Aussagen im Sinne von, es fehlte die Klarheit und es war dann vielleicht auch an der falschen Stelle geschnitten, ich weiß es nicht. Also er wurde jedenfalls missverstanden. Aber deshalb spreche ich nicht von Ärger, sondern ich spreche von Gärprozessen, die jetzt möglicherweise, jetzt soll Andrich ja, wie
bleibt,
zu lesen
bleibt,
war,
bleibt,
er bleibt. Soll bleiben. Also möglicherweise entspannt sich da die Situation ein bisschen.
Ja, also da vielleicht noch eins, das ist ja wirklich so ein Zeitgeist-Ding. Da werden dann aus Pressekonferenzen Aussagen geschnitten. Dann passen die manchmal gar nicht mehr zu der Frage, die man denkt, dass sie da gewesen wäre. Und so entstehen dann ganz sicher Missverständnisse. Trotzdem bleibt so ein bisschen das Gefühl, Mensch, der Andrich, das ist doch so einer, der die Ärmel hochkrempelt, der für die Chemie in so einer Mannschaft wichtig ist, der genau weiß, wenn es mal gilt, jetzt müssen wir als Team auftreten. Und dass der plötzlich, und das ist ja so, im ersten Schritt mal wirklich außen vor sein sollte, dass das für so eine Mannschaft erstmal irgendwas bewirkt oder in so einer Mannschaft was bewirkt.
Der war Kapitän. Genau. Der war Kapitän. Also du nimmst ihm die Kapitänsbinde weg. Und jetzt ist ja Andrich einer, der immer zum Interview bereit war, dem du ja nie vorwerfen kannst, dass er hätte nicht alles gegeben. Ja. Er hatte glaube, einen kleinen leichten Muskelfaserriss, der aus den entscheidenden Spielen der Vorbereitung rausgenommen hat. Aber die Entscheidung, ihm die Binde wegzunehmen, die gab es ja schon vorher. Und dementsprechend, glaube ich, ist Leverkusen gut beraten, einen Spieler wie Robert Andrich zu hegen und zu pflegen, um eine Figur zu haben, die diesen Verein auch
aber
nach
Wolf,
außen
das
hin,
machst du natürlich,
glaubwürdig repräsentiert.
Dann muss ich dir sagen, dann darf das so nicht passieren.
Genau, das,
weil
das sehe ich
du
auch.
Du kannst
das,
nicht als neuer so. Trainer kommen.
Ja,
das ist ja Rieraresk.
Ja.
Rieraresk.
So, weil.
Sag's nochmal bitte.
Rieraresk.
Aber erinnert euch, es gab einen ähnlichen Fall, finde ich, bei den Bayern mit Leon Goretzka. Und ich glaube, dass Rob Andrich auch Typ Goretzka ist.
Ja.
Ich meine, dem wurde auch eher mitgeteilt, hey, wir bauen nicht mehr auf dich.
Auch in einer guten
und
Verfassung,
dann
ne?
Haben sie den
ja, bin ich bei dir, verstehe ich und trotzdem, ah. Ich glaube, nein, gut,
aber.
Gut, aber. Gut, aber ich finde das schon schwierig, wenn du als neuer Trainer kommst, jetzt bleibt Andrich und das Erste, was oder eine der ersten Aktionen, die du machst, ist, dass du diesem wichtigen Spieler für die Kabine als allererstes mal die Kapitänsbinde wegnimmst und damit natürlich irgendetwas bewirkst. Dann wird klar, okay, das hat er gemacht, weil der auch sportlich keine große Rolle mehr spielt. So hat es sich zumindest für mich angehört. Jetzt bleibt er doch, sie haben Palacios abgegeben. Jetzt bleibt er dann doch. Da gehört, du hast Goretzka angesprochen, da gehört dann schon ganz viel Größe von beiden Seiten dazu, da jetzt zu sagen, okay, Reset, starten bei Null. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich habe so das blöde Gefühl, es ist schon, wie hast du gesagt, es gärt schon ein wenig.
Ja. Ja. Die nächsten Wochen werden es weiß.
Ja. So, dann gucken wir auf die andere Seite des Rheines und machen
gut.
Den Schmidtchen der Woche.
Top.
Short and sweet.
Schmidtchen der Woche.
Einfach kurz, Thijs Dalinga.
Was eine Geschichte.
Bazinga, ne? Also kommt aus Bologna, geliehen, kommt in der 65. Minute rein. Ich weiß, ihr macht ja nicht so diese Managerspiele vor der Saison. Ich spiele natürlich immer solche Sachen und gucke mir das dann an, wie der so getroffen hat. Dann siehst du, okay, der hatte jetzt schon eine große Lücke in Bologna, hat nicht wirklich was getroffen, kommt dann rein, dreht die Partie gegen Hoffenheim. Schöner Start. Ich glaube nämlich, dass es also für den FC wird es, glaube ich, eine schwierige Saison. Und umso besser ist dieser gute Start, den sie natürlich, vergangene Saison war es auch so, da haben sie auch von diesem Start gelebt.
Ja.
Und ich glaube, den brauchen sie diesmal wieder. Ja, und einfach mal den FC hier reinbringen.
Eine sehr gute Wahl, finde ich. Das ist natürlich in einem schwierigen Spiel, das muss man mal sagen. Ne? Also was die jetzt emotional daraus mitnehmen, zweimal zurückgelegen, Schwäbe hält einen Elfmeter, der Leihspieler kommt rein, macht zwei Hütten, ihr Köln, Engel und Held, Said El Mala trifft. Also mehr emotional geht mehr nicht. Und das ist fast mehr wert als die drei Punkte. Nicht, dass sie jetzt wieder völlig durchdrehen, hören wir mit dem Klischee mal auf, aber so willst du in eine Saison reinstarten? Das ist absolut gigantisch aus meiner Sicht.
Stimmt. Also für Köln, für jeden Club ist es wichtig, gut in die Saison zu kommen. In Köln ist es besonders, besonders wichtig, dass der Saisonstart gelingt, dass die sofort Wasser unterm Kiel haben und schwimmen, weil und das kann auch gegen Hoffenheim kann das auch leicht schief gehen. Und das war, ich war auch extrem überrascht, wie mit welcher Intensität und mit wie viel Mentalität das gedreht wurde und dass El Mala dann natürlich sofort trifft, dass Dalinga das Spiel entscheidet, doppelt trifft. Schwäbe hält den Elfer. Also das sind alles Komponenten dafür, dass das zumindest ein Jahr wird, was nicht im Abstieg endet.
Ja. Mhm. Willst du noch was zum FC?
Oder? Nö, das fand ich jetzt eigentlich gut. Und ich würde sagen, also bei dir war er, glaube ich, auch in der Top 3 zur Auswahl.
Ja, bei mir, ja.
Definitiv.
Ja, wer ist es dann geworden?
Na guck.
Fuß der Woche.
Ja.
Ah.
Das ist weil er für einen Tanz in den ersten 45 Minuten verantwortlich war, den ich bemerkenswert fand, im Topspiel am vergangenen Wochenende gegen den HSV. Das war eine 45-minütige Gala von Borussia Dortmund, angeführt von den beiden Griechen. Er vielleicht noch ein Tick spektakulärer als der Kollege, was an seiner Jugend liegen mag. Aber jedes Mal ging ein Raunen durch den Signal Iduna Park, bei jeder Ballberührung, das Warten auf was Besonderes. Man hatte richtig das Gefühl, diese Sehnsucht der Dortmunder nach
Spektakel,
nach Spektakel, danach träumen zu können, war in diesen ersten 45 Minuten spürbar. Die Dortmunder haben fantastisch gespielt, haben 2-0 gewonnen, angeführt von einem genialen Giannis Konstantelias. Ganz Dortmund tanzt zur Taki zur Pause und dann kommen die raus und er verletzt sich und man muss ja mit medizinischen Prognosen immer
Es ist ein Kreuzbandriss.
Aber wir waren im Spiel, musst du dann vorsichtig sein, weil es sah danach aus und Lothar hat so durch die Blume gesagt, und aber jetzt eben nicht direkt angesprochen, weil dafür sind wir einfach keine Mediziner.
Nein, aber man darf ja eine Vermutung anstellen, ohne zu tief zu gehen. Ihr schreibt genau. Ja nicht den Arztbrief.
Nein, aber das könnte eine schwere Verletzung sein. Das könnte eine schwere Knieverletzung sein. Und das hat sich ja dann auch im Verlauf des gestrigen Tages hat sich das bestätigt. Und jetzt bin ich gespannt, was Dortmund macht. Ob sie nochmal nachverpflichten für die Position, ob sich die Herangehensweise, die grundsätzliche Herangehensweise jetzt wieder verändert. Weil du nach dieser Verletzung, nach der Herausnahme schon gemerkt hast, okay, das hat so einen kleinen Bruch gegeben, also was diesen Halligalli-Faktor betraf. Natürlich alle aufgrund der mutmaßlichen Schwere der Verletzung etwas beeindruckt. Der HSV wurde stärker, aber du hast dann schon gemerkt, es wurde sich wieder in so ein Kontrollkorsett zurückgezogen aus Dortmunder Sicht. Und da bin ich gespannt. Der Name Sancho macht immer wieder die Runde, ob er möglicherweise, ich bin jetzt kein großer Freund von Rückholaktionen, obwohl ich finde, Sancho zum BVB, das hätte schon Charme. So, sage ich auch. Also die romantische Seite sagt top. So die etwas kopfgetriebenere Seite sagt, weiß ich nicht.
Sag ich gleich was zu?
Ja, bitte.
Ich möchte auf die beiden Griechen, Konstantelias und Karetsas noch mal eingehen. Ist ganz spannend. Ich habe zufällig.
Landsmänner von dir.
Ich mag ja Griechenland und die Griechen. Ich habe zufällig Matthias Sammer getroffen am Samstag. Und ohne zu viel aus dem Gespräch jetzt zu zitieren, ich habe einfach mal so rausgehauen. Ich sage, Mensch, du, ich finde das schon interessant, wenn die Hoffnung, die große fußballerische Hoffnung des BVB auf zwei jungen Griechen liegt. Dann wundere ich mich, was wir alle in den letzten 1-2 Jahren verpasst haben. Was müssen das für Kicker sein? Zwei junge Griechen, die dafür sorgen sollen, dass der BVB erfolgreich und spektakulär Fußball spielt. Und dann kam, das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle erzählen, was er gesagt hat, der typische Sammer. Aber in dem Moment habe ich gedacht, hoffentlich schafft das wirklich, das in den Verein zu tragen. Und er sagte, ja, das sind zwei, die können richtig gut kicken und die werden uns helfen. Aber du weißt, und jetzt geht's los, A, nie was passiert, es ist etwas passiert, und B, bitte, bitte lasst uns auf dem Teppich bleiben. Es sind zwei junge Griechen, die eben nicht überall auf dem Zettel standen und die natürlich neu sind auf diesem Niveau in der Fußball-Bundesliga. Und wir sind jetzt schon, schneller kannst du ja gar nicht gucken, wir sind jetzt genau an dem Punkt, dass der eine, da ist etwas passiert, verletzt ist, und auch bei Karetsas wird gelten, der wird jetzt nicht im Sturm 34 Bundesligaspieltage die Liga verzaubern. Ja. Ich finde es aber interessant, so jetzt komme ich zum Punkt, der Ansatz von Borussia Dortmund, und deshalb will ich niemals Jadon Sancho zurückholen, wirklich jetzt dahin zu gehen, Spieler wieder zu holen, die nicht schon überall auf dem Zettel sind, zu entwickeln mit der Vorgabe, die Mannschaft dadurch auch besser zu machen. Das klingt jetzt erstmal fürchterlich wirr, ist aber schon außergewöhnlich. Und vielleicht nicht direkt mit dem Gedanken, bei Haaland war klar, der wird nicht ganz lange bei Borussia Dortmund bleiben. Ich glaube, das war nicht der Grundgedanke bei den beiden. Bei einem ist es jetzt eh schwierig, weil du hast gesagt, wir wissen nicht, wie lange der ausfällt. Aber generell finde ich den Ansatz gut. Und wenn du mir sagst, dass das ein Feuerwerk war in der ersten Halbzeit und die beiden waren da maßgeblich dran beteiligt, dann war das mal so ein erster Hinweis darauf, dass das eine tolle Sache sein könnte. Ob da ein Jadon Sancho mit seiner Geschichte nach Dortmund Zeit 1, ob der da jetzt reinpasst, großes Fragezeichen.
Ja, total. Ich finde eine Sache noch bemerkenswert, weil du sagst, es sind jetzt die zwei Griechen, also Karezas und Konstantelias, und gibst ab Julian Brandt und Karim Adeyemi, die zum erweiterten WM-Kader gehörten. Und das ist ja so, wenn sich noch einer verletzt hätte, wäre einer von beiden nachgerutscht. Also du hast zwei aus der Top 30 des deutschen Fußballs, die du abgibst und holst einen 19-Jährigen und einen 23-Jährigen Griechen in dem Wissen, die zwei werden uns verstärken und werden unseren Fußball maßgeblich verändern. Und Brandt geht nach Amsterdam und Adeyemi geht nach Barcelona. Und du hast so eine Stimmungslage jetzt. Was, welche Aussage trifft das, dieser Move, auch über den Gesamtzustand des deutschen Fußballs? Also es ist ein fast philosophischer Ansatz. Die griechische Nationalmannschaft hat sich nicht für die WM qualifiziert. Die zwei haben jeweils eine Handvoll Länderspiele. Sind Ausnahmetalente, fraglos. Es hat sich für Karezas hat sich jeder interessiert. Er wollte nur nach Dortmund. Er hat vergleichsweise günstige 30 Millionen gekostet. So, Konstantelias kommt nur nach Dortmund, weil der Elmala-Deal zu umfangreich war. Mit Joey Fährmann.
Aber also ich glaube, den hatten sie von vornherein, die sind zweigleisig gefahren.
100%, ja, natürlich. Aber ein Elmala, ne, ist so viel wert wie Konstantelias und Fährmann zusammen. Also welche Aussage, das ist dann auch vielleicht für nächste Woche, weil wir schon knapp sind und auch den Buschmann der Woche, aber welche Aussage trifft das über den Zustand des Deutschen?
Ja, und deshalb konnten wir heute gar nicht näher auf die Nationalmannschaft eingehen, weil das ist ja ein Teil dessen, betrifft ja den Zustand des deutschen Fußballs, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Kann Jürgen Klopp wirklich über Wasser laufen? Das ist die große Frage. Da tease ich schon mal. Ich habe keine Ahnung, wann wir eine Sendung zur Nationalmannschaft machen, wenn das erste auf. So, pass auf. Aber das ist tatsächlich so. Wir können uns ja mal fragen, wenn wir sagen, ja, wieso die Nationalmannschaft? Wir haben doch eine Bayern-Achse und die Bayern spielen alles daher. Wir werden in dieser Sendung, wenn ich dabei bin, auch mal darüber reden, inwieweit wer für die großen Erfolge der Bayern in der Liga und ehrlich gesagt ja auch in der Champions League verantwortlich ist und wie viel einfacher vielleicht ein Spielen für Pavlovic zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, bei den Bayern ist, aufgrund des Drumherum, als in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und dann nehmen sie ihm in der Nationalmannschaft auch noch den Anker an seiner Seite, den Kimmich, weg, weil er dann, jetzt kannst du sagen, ja, aber im Spielaufbau war der doch auch zentral, aber er hat in einer anderen Rolle gespielt. Und da müssen wir uns dann mal in Ruhe drüber unterhalten, was da wirklich alles schiefgelaufen ist offensichtlich in der Vergangenheit und ob Jürgen Klopp und wie schnell das verändern kann.
Also mir wurde von euch beigebracht, dass man Teasing auch eher auf den Punkt bringt und nicht so ein Schachtelsatz, der so 2-3 Minuten geht. Ne?
Nee, aber es war ihm wichtig, das hat man ja gemerkt.
Also nur, ich will ja auch mal einmal was anmerken.
Ja, dann fahr doch zur Familie Mohn nach Gütersloh. Fahr doch, frag mich nur, mit welchem Auto du dahin möchtest, dass es repräsentativ ist. Das hat sich alles ein bisschen verändert jetzt.
Ich fahre da ganz normal mit dem Bus hin. Ich bin doch um die Ecke.
Ich war jetzt eingeladen zur Bertelsmann-Gala. Ich nehme dich mit. Ja. Dann kannst du dein Anliegen vortragen. Wollen wir den Buschmann der Woche noch kurz machen?
Das wäre gut, ja.
Bitteschön. Ja, mach.
Der Buschmann der Woche.
Ja, der LASK, der Linzer ASK, erstmals in der Gruppenphase der Champions League dabei, nach einem 0-3 in Glasgow im Rückspiel. Also vor allem muss ich da noch Didi Kübauer, den Trainer, erwähnen, der wirklich, über den sie sich Wunderdinge erzählen in Österreich. Dann geraten sie zu Hause nach 0-3 auswärts, 0-1 in Rückstand und du denkst, ja, alles klar, da kann ja nichts werden. 4-1 nach 90 Minuten Verlängerung, 5-1, sie qualifizieren sich für die Champions League Gruppenphase. Und wie gesagt, das ist eine Premiere. Ich weiß nicht, wer vor allem nach dem Hinspiel den Linzer ASK auf der Liste hatte. Ich glaube, die allerwenigsten. Und ich finde, das ist eine tolle Geschichte. Ich habe ja auch eine gewisse Affinität zum österreichischen Fußball. Während der Fußball-Weltmeisterschaft habe ich mich ein bisschen um die Übertragung des ORF mitgekümmert.
Ja.
Und die haben einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht. Ja,
absolut.
Unglaublichen Sprung nach vorne.
Aber hab ich viel gehört,
Liebe Grüße
nach Österreich. Es ist offenbar sehr, sehr gut geschrieben.
Nein, ich hatte da eine kleine Aufgabe im Rahmen der Übertragung. Und so bin ich immer ein bisschen dran am Österreich. Habe ich schön noch platziert hier.
Ja, ja,
bin ich dicht dran am österreichischen Fußball und fand die Geschichte außergewöhnlich. Und ich glaube, da können sich auch von draußen, auch hier aus Deutschland, viel mehr Leute identifizieren als mit Salzburg.
Gut. Schönes Schlusswort.
Ja, es war Dank dafür. Super.
Toll.
Ich will nicht unterschlagen, dass morgen der HBC Hamburg
gegen Dortmund,
spielt vor wahrscheinlich knapp 50.000 im Hamburger Volkspark.
Ach, ja.
Ja. Es okay, wird, das wird mega. Der HBC ist also maximal repräsentativ für den Amateurfußball in Deutschland.
Okay. Fünftliges
trainieren, alles zweimal weitere. Die Woche, kriegen keinerlei Gehalt und so weiter. Also das ist Amateurfußball, okay, in Reinkultur gegen die Champions League Teilnehmer, den Vizemeister aus Dortmund. Das wollte ich auch noch, habe ich auch noch gut platziert.
Gut, macht noch
das war die Glanzparade für diese Woche. Nächsten Montag geht's weiter. Bist du da?
Ja.
Ja, bist du da?
Ja.
Ich habe mir auch nichts anderes vorgenommen. Also nächste Woche Glanzparade, dann wieder live aus den Sky RTL Studios in Unterföhring. Herrlich. Schöne Woche, bis zum nächsten Sport. Ich
bleibe London ist Geschichte, es lebe Köln.
Gütersloh.